Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Ja. Die Frage ist, warum bist du eigentlich hier? Ja, guck mich jetzt an. Ja. Was ist unser Motor, dass wir hier zur Gemeinde gehen? Haben wir einen Hunger nach Gottes Wort? Wie schon letzte Woche angekündigt, wollen wir heute uns betrachten Nehemia Kapitel 8. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt das bitte mit auf. Nehemia Kapitel 8. Charles Hudson Spurgeon hatte mal gesagt, die Wahrheit in der Schrift wird uns niemals selig machen, bis sie die Wahrheit im Herzen ist. Was nützt es, wenn wir unser ganzes Bücherregal mit lauter Bibeln gepflastert haben, im Regal stehen? Ne? Was nützt es, wenn er sie brav mitbringt, wie sich das gehört hier im Gottesdienst? Aber wenn der Text nicht in unser Herzen hineinspricht, wenn er uns nicht verändert, dann nützt es uns nichts. Ja, wie lieb ist uns das Wort Gottes? Kennen wir das Wort Gottes? Jeremia 23, Vers 29 heißt es, ist nicht mein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ja, also diese gewaltige Ausdrucksweise der Propheten oder hier des Propheten Jeremia. Ja, das Wort Gottes, was verändert. Oder Zwingli sagte, Gottes Wort muss Widerstand haben, damit man seine Kraft sieht. Ja? Hat Gottes Wort, erleben wir, dass Gottes Wort auf Widerstand stößt? Ja, sehen wir das nicht auch im Alltag? Ja? Kürzlich kam auch die Meldung, ja, ein aus dem Iran stammender Taxifahrer aus Essen, der hat an seinem Taxi hinten den Bibelvers Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieser Mann hat jetzt ein Gerichtsverfahren. Er wurde verklagt zu 1.000 € Strafe wegen diesen Bibelverses. Wegen diesen Bibelverses an dem Taxi. Und wenn man das Bild gesehen hat, war wirklich nur so ein kleiner Leiste, so nicht mal richtig plakativ, ja. Ja. Aber er sagt, ich bleib dabei, ja. Ja.
In welchem Land?
In Essen, in Deutschland. Und er als Konvertit, ja, besonders mutig mit diesem Bibelvers, sieht er auch hier in Deutschland schon seine Probleme an seinem Taxi hier. Gottes Wort muss Widerstand haben, damit man seine Kraft sieht, ja. Warum ist denn so ein schlichter Bibelvers so anstößig? Bei uns aus der Verwandtschaft hat auch schon jemand gesagt, ja, mit dem Spruch, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, Jesus lebt. Den wollen wir nicht haben, der dürfte nicht bei uns parken, ja. Aber wenn jemand tatsächlich Atheist ist und das auch behauptet, dass er Atheist sei, wem stört denn so ein Bibelvers? Oder das ist ja kein Bibelvers, so ein Spruch. Wo ist denn da das Problem, ja? Wenn du mir nicht dran glaubst, dann kann ich dir das so egal sein, oder? Ja. Aber merken wir, wenn Gottes Wort geredet wird, über Jesus deutlich gemacht wird, dann kann es auf Widerstand stoßen. Ja? Nehemia, Kapitel 8. Wollen wir mal hineinblicken, wie das jetzt in dem Volk Israel war. Wie war das? Also, ich hatte das letzte Mal, wo ich über Nehemia gepredigt hatte, auch so einen größeren geschichtlichen Abriss mal gegeben. Also, im Jahr 445 vor Christus war ja die Rückkehr von Nehemia, dass Nehemia nach Jerusalem gekommen ist, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Der Esra, von dem heute jetzt die Rede ist, der war jedoch schon 13 Jahre vor Nehemia nach Jerusalem gekommen und hatte schon angefangen zu predigen. 13 Jahre lang, aber hatte auch noch nicht viel gesehen, was überhaupt im Volk Israel sich bewegt. Und ja, wie sieht das aus? Ich möchte jetzt lesen die Verse 1 bis 8. Ja, das ist der erste Punkt. Hunger nach Gottes Wort, beziehungsweise das erste, es stillt geistlichen Hunger. Als nun der siebte Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Moses holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats, und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag, vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm Mattia, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Masea. Zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken, Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zacharia und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk, und als er es auftat, stand alles Volk auf. Ein Hunger nach Gottes Wort. Ja, wie wird geistlicher Hunger gestillt? Denken wir dran, vorher 52 Tage harte Arbeit. Ja, mit dem Mauerbau. Waren alle groß involviert. In den Tagen war nicht viel Zeit mit Bibellesen. Ja. Da hatten die nur ein Ziel. Wir müssen fertig werden, dass diese Stadt Jerusalem wieder auferbaut wird. Dass wir geschützt werden. Ja. Und das letzte Mal hatte ich ja die drei Punkte aufgeführt. Es war wichtig, dass eine Sicherheit der Stadt geschaffen wurde. Das war geschehen, ja. Die Mauern, die zur Sicherung der Stadt führten, dass die Stadt bevölkert werden musste, dass die Leute da reinkamen, das mit Leben erfüllt. Ja, nur ein Gebäude, ja, ist, oder nur eine Stadt ohne Leute ist witzlos, ja. Die Leute bevölkern die Stadt hier. Ja. Und wir hatten gesehen, auch wie es für Israel wichtig war, auch Beiträge zum Tempelbau zu geben, dass sie involviert waren. Es war nicht das Anliegen oder nicht die Arbeit des Nehemias, der das alles so organisiert und gemanagt hat, sondern es war eine gemeinsame Sache von allen, wo sie sich beteiligt hatten, nachdem wie sie konnten. Und dann auch Gaben auch für den Tempeldienst gaben. Ja. Und ja, so braucht es auch in der Gemeinde einen Schutz vor falschen Lehren. Die Gemeinde muss bevölkert werden. Ja. Wir brauchen, dass noch mehr hinzukommen und dass die Einzelnen auch die Gemeinde unterstützen von ganzem Herzen. Ja. Das war bei der letzten Predigt, wo wir über Nehemia 7 das gesehen haben. Also sehen wir, jetzt war aber die Zeit gegeben, dass Esra predigen konnte. Und sie bauten ihm eine Kanzel, ja, damit er zu dem Volk reden konnte. Und es waren vielleicht 30.000 bis 50.000 Menschen da versammelt. Wie das genau früher stattgefunden hat, kann ich mir so nicht so ganz so richtig vorstellen. Aber die haben wahrscheinlich, einer hat geredet und die anderen, und dann gab es noch andere, die das dann weitergegeben haben, ja. Ohne Lautsprechertechnik, ja. Aber die standen da vor dem Tor, wo der Schall gut reflektieren konnte, ja. Ja. Und dann, wo sie vor einer großen Menge reden konnten. Aber was sehen wir hier? Eine wunderbare Eigenschaft des Volkes Gottes. Nämlich, was seht ihr? Sie wollten hören. Sie hatten einen Hunger danach. Nach dieser Arbeit haben wir gesagt, jetzt wollen wir hören, was sagt Gott zu uns. Ja? Und so sehen wir, dass hier Esra das Gesetz Mose vorlas. Brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Und was sehen wir noch? Oh, ich habe hier auch ein Bild da. Genau, da. Ja. Esra stand da. Und wer hörte zu? Alle, ja. Jetzt wird hier gesagt, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Also, da waren dann auch Kinder dabei, kleine Kinder. Ja, mit 5, 6 Jahren vielleicht, keine Ahnung. Ne? Ja, aber die schon was verstehen konnten. Ne? Die hörten Gottes Wort. Ja. Esra las vor und die Leviten gaben es in Gruppen weiter. So muss man sich vorstellen. Ja, ja. Aber dieses ist von ungeheurer Bedeutung und alle, die es verstehen konnten. Ja. Also da sehen wir, Gemeinde Gottes lebt auch davon, dass jung und alt das Wort Gottes verstehen. Ja. Ja. Und dass sie, dass alle davon hören. Ich habe nochmal nachgeforscht. Israel wurde ja mehrfach aufgefordert, gerade den Kindern die Wahrheiten aus dem Wort Gottes zu lehren. Zum Beispiel sehen wir das hier erst einmal eine Aufforderung, dass die Israeliten die Geschichte Israels den Kindern erzählen sollten und auch von den Gerichten Gottes von der Wüste, die Gott an den Ägyptern getan hat. Da heißt es nämlich in 2. Mose 10, Vers 2, und auf das du verkündigst vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, also den Enkelkindern, ja, also auch eine Aufgabe für die Großeltern, ja, ja, wie ich mit den Ägyptern verfahren bin und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst, ich bin der Herr. Also, die Israeliten waren beauftragt, dass sie die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, dass sie diese erzählen sollten ihren Kindern und sie unterrichten konnten. Ja. Und gerade diese Erwähnung, ja, Gericht Gottes an den Ägyptern, ja, wie ich mit Ägypter verfahren habe. Das zeigt auch den Kindern, mit welchem heiligen Gott wir zu tun haben. Wenn Gott die Ägypter so straft, dass sie ins Meer geworfen wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie im Meer versunken sind, die Armee des Pharaos, ja? Und mit den ganzen 10 Plagen, ihr kennt die alle, ja? Ja? Dass Gott so handelt mit einer Nation, die sich permanent gegen Gottes Wort sündigt. Ja? Das sollte allen Israeliten und auch den Kindern klar sein, dass sie nicht so handeln sollten. Ja. Dann sehen wir, erzählen sollten das andere ist, dass sie jährliche Feste feiern sollten. Hier, da heißt es in 2. Mose 12, Vers 26, und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr dafür einen Brauch? Da geht es hier um das Passafest. Und in der Bibel gab es eine klare Anordnung, wie die Israeliten, welche Feste sie feiern sollten. Und diese Feste dienten dazu, neben dem, dass man auch fröhlich war, ja, das durfte man auch, man darf sich auch als Christ oder ja, als Kinder Gottes, darf man auch mal fröhliche Feste feiern. Aber es diente auch darauf, um wirklich zu sehen, was hat Gott getan, ja? Dass diese Feste eben mit Gott gefeiert werden. Ja? Also da hatte Israel einen ganz besonderen Kalender, wo die Feste dargelegt wurden, wie sie feiern sollten. Ja? Ja, dann sehen wir noch, es wurden auch Denkmäler aufgerichtet. Gott forderte zum Beispiel auf, Gedenksteine im Jordan zu errichten, als das Volk Gottes über den Jordan zog. Josua 4, Vers 21 und sprach zu den Israeliten, wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine? Ja? Das sind Zeichen. Ja? Finden wir auch heute in unserer Zeit. Ja? Ja, hier vor unserem, wenn man von der anderen Seite reinkommt, haben wir vorhin schon gesehen, hier die Ampel muss weg. Ja? Eine riesen Ampel hier vorne an unserer Kreuzung. Ja? Das ist ein Zeichen. Mit einer Aussage, meint hier eine Anspielung auf unsere Regierung, die hier weg soll, ja? Verändert werden soll. Aber es gibt ja noch Denkmäler, wo man in der deutschen Geschichte vielleicht an bestimmte Sachen erinnert. Was war denn da? Oder jetzt in Berlin das Holocaust-Gedenkmal, ja? Ja, dass man sich mal erinnert an das, was früher geschehen ist mit dem jüdischen Volk hier in Deutschland. Wie viele Juden zu Unrecht getötet wurden, ja, und gelitten haben, dieses Elend. Ja. Aber so war das hier, auch ein Gedenkstein am Jordan, wo sie anhand dieser Ereignisse und dann den Kindern erzählen sollten, das wurde damals errichtet, weil Gott das Volk Israel über den Jordan geholfen hat, dass sie trockenen Fuß durch den Jordan, über den Jordan gehen konnten. Ja. Und dann das Land Israel erobern konnten, bevor sie dann Jericho eingenommen haben. Gedenksteine, ja. Erinnerung. Oder dann auch die reguläre Unterweisung in 5. Mose 11. Da wird das auch nochmal deutlich gesagt hier. So, da heißt es in 5. Mose 11, Vers 18, so nehmt nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und macht sie zum Merkzeichen zwischen euren Augen und lehrt sie eure Kinder, dass du davon redest, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und schreibe sie an die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, auf dass ihr und eure Kinder lange lebt in den Namen, in dem Land, dass der Herr, wie er deinen Vätern geschworen hat, ihnen geben will, solange die Tage des Himmels über die Erde wären. Ne? Ja. Merken wir, Gott gab den Befehl, den Israeliten ihre Kinder zu lehren, dass sie in den Geboten Gottes leben sollen. Und warum? es wird dann auch weiter in den Versen da aufgeführt, in 5. Moses, damit sie eine Zukunft haben. Wer sich an Gottes Wort hält, der hat eine Zukunft. Ja. Wer sich nicht an Gottes Wort hält, der wird Probleme kriegen. Ja. Ja. Und das Volk Israel durfte das in vieler Hinsicht erleben, was es heißt, an Gottes sich oder was es bedeutet, wenn man Gottes Wort nicht vertraut, dann hatten sie Probleme. Aber wenn man Gottes Wort vertraut, dann hilft Gott auch. Ja. Und Esra war ja gerade in dieser Situation. Dieser Mauerbau von Jerusalem wäre ja eigentlich unnütz gewesen, wenn die Israeliten nämlich vorher auch gehorsam gewesen wären, wäre das gar nicht dazu gekommen, dass sie zerstört worden wären. Aber jetzt durften sie mit Gottes Gnade wieder erleben, dass sie wieder zurückgeführt wurden an dem Platz, wo sie den sie von Gott geschenkt bekommen haben. Ja, er richtet ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel und gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lehren. Also so steht es sogar in dem Psalm 78, Vers 5. Ja. Also dieses Gebot, dass auch die Kinder unterwiesen werden sollen in der Geschichte Israels, in dem Wirken Gottes und in den Gesetzen Gottes, ja, was Gott möchte. Ja. Und wenn wir jetzt vielleicht noch ins Neue Testament zu Jesus blicken, Jesus Christus lehrte ja ebenso Männer, Frauen und Kinder. Bei der Speisung der 5000 wird es dann nochmal explizit erwähnt. Auch bei der Speisung der 4000 wird das erwähnt. Oder er sagt an anderer Stelle, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Ja. Also auch unserem Herrn Jesus selbst war es wichtig, dass die Kinder auch im Wort Gottes unterwiesen werden. Ja. Und wir sehen noch etwas. Wir sehen auch, wie wichtig Gott die Unterweisung nimmt, selbst Fremde, Asylanten, Gastarbeiter, Geschäftsleute, die in Israel waren, sollten auch gelehrt werden. Ja. 5. Mose 31, 9 bis 13, da heißt es ja nicht, nur die Kinder, auch die Ausländer sollen gelehrt werden. Also in Israel gab es auch immer wieder Ausländer, die da waren, temporär, oder Proselyten, das war auch möglich, dass sie dem Gott Israels nachfolgen konnten, ja, dass sie sich dort ansiedelten. Ja. Aber auch sie sollten das Wort im Wort Gottes unterwiesen werden. Ja, Jesus Christus beklagte, dass die Israeliten damals nicht hören wollten. Ihnen war es nicht wichtig, sich zu versammeln. Und kurz vor der Kreuzigung Jesu, da sagt er in Matthäus 23, Vers 37 diesen Spruch, oder, ja, Jerusalem, Jerusalem, der du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Ja. Sehen wir, wie unser Herr Jesus auch damals sich um das Volk bemüht hat, ihnen das Wort Gottes lieb zu machen, ihnen es auszulegen. Ja. Wie viele haben wirklich es angenommen? Also manchmal habe ich schon, oder ich habe schon öfter gedacht, auch wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich hätte so gerne dem Herrn Jesus zugehört. Ja. Wie er deutlich gemacht hat, die Zusammenhänge aus dem Alten Testament, wo ich vielleicht ein Stück weit das jetzt begreifen kann, aber er hätte das bestimmt noch viel besser gekonnt. Ja. Oder noch, ja. Aber leider müssen wir sehen, dass in seiner Zeit auch viele nicht aufmerksam waren, um ihm zuzuhören, was er wirklich zu sagen hatte. Hier bei Esra, wie wir jetzt gelesen haben, da war es anders. in seiner Zeit war, zu der Zeit waren die Juden aufgeschlossen und wollten hören. Ich denke, wir können auch uns an der Stelle hinterfragen, ja, wie sieht das heute bei uns aus? Hebräer 10, Vers 25 heißt es, und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Und euch muss ich loben, dass ihr hier seid, ist ein Beweis, dass euch das wichtig ist. Ja. Aber wir sehen auch diese mahnenden Worte des Schreibers des Hebräerbriefes, unsere Versammlung nicht zu verlassen. Ja. Ja, welche Ausrede haben wir, um zur Gemeinde nicht zu gehen? Ja? Da kann sich jeder selber überprüfen. Ja? Sind das irgendwelche belanglosen Dinge? Ja? Geburtstagsfeiern, verschlafen, ja? Auch sowas soll vorkommen. Ja? Manchmal traurig. Ja? Aber was ist es uns das wert? Ich meine, sicherlich gibt es einige, die arbeiten sonntags in manchen Berufen. Da muss man auch sonntags arbeiten. Ja? Aber dann ist die Frage, wie weit kann ich dann unter der Woche vielleicht manches wieder nachholen, was ich nicht gehört habe? Wie weit bemühe ich mich darum, ja? Dass ich wirklich auch immer wieder freue, wenn es möglich ist, unter Gottes Wort zu kommen? Also hier wird von dem Volk Israel gesagt, sie waren mit dem ganzen Ohr dabei, um das Gesetzbuch zu hören. Ein offenes Ohr zeigt sich, das Volk wollte hören und das Volk hatte Zeit zu hören. Ja, sie nahmen sich Zeit. Und da heißt es hier, vom lichten Morgen bis zum Abend. Gottesdienst eine Stunde? Nein, 6 bis 9 Stunden. Ne? Was habt ihr noch heute vor? Ja. Aber die Frage ist, wie viel Zeit verbringst du mit Gottes Wort? Es ist schön, wenn man sich Zeit auch mir nehmen kann, auch unter Gottes Wort zu kommen. Ja. Ja. Für mich war es als junger Mensch auch ein Segen, dass ich mein ganzes Jahr auf eine Bibelschule gehen konnte, um dort intensiv das Wort zu studieren. Oder vorher in Kurzbibelschulen auch als Student. Ja, nehmen wir uns Zeit. Manchmal müssen wir uns auch diese Zeit nehmen. Ja. Wie viel Zeit verbringst du, um auf Gottes Wort zu hören? Das zweite, was wir in unserem Text sehen, wir lesen weiter ab Vers 9 bis 12, und zwar die Veränderung der eigenen Einstellung. Also Nehemia 8, Vers 9, da heißt es, und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinket süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Gott, unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid stille, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Also hier sehen wir das auf diesem Bild. Ja, ja. Das Volk war bestürzt darüber, was Esra dann aus den Mosebüchern dann vorgelesen hatte. Ja? Und sie wussten ja, diese ganze Not, die sie hatten und die Folge der Sünden ihrer Väter, ja, der vergangenen Generation, der hatte ja Auswirkungen, dass Jerusalem zerstört war. Das war ja die Folge der Sünden der Väter. Ja. Aber jetzt waren Sie auch gefordert, ja? Und wie haben denn Sie auch das Wort Gottes vergessen, ja? Sie erkannten im Lichte der Bibel, wer Sie eigentlich waren, ja? Dass nicht nur Ihre Väter gesündigt hatten, sondern letztendlich auch Sie Ihre Schuld traf, ja? Wenn ich von Gottes Wort höre, dann bin ich berührt, ja? Ja, bin ich bereit, auf Gottes Wort zu hören? Er will Veränderung bewirken, das Wort Gottes, ja. In Israel war ja etwas passiert, die Mauern waren wieder aufgebaut. Der Herr ist mit ihnen, noch nicht am Ende. Sie sahen, Gott hat gehandelt. Sie waren von Gott nur für eine begrenzte Zeit verworfen worden, wegen ihrer Sünden. Und erlebten nun eine Wiederherstellung. Diese Generation, sie erlebten, wie Gott ihr Volk wiederherstellte. Ja? Und deswegen kam dann auch diese Freude. Ja? Gott hatte trotz ihrer Sünden, trotz ihres Versagens sie wieder angenommen. Ja? Ja, und so sahen sie, dass das Wort Gottes ausgelegt und angewendet wurde auf ihr Leben. Sie verstanden, was Esra predigte. Und die Reaktion des Volkes, ja, sie weinten. Das Wort traf sie mitten ins Herz. Esra predigte von den Folgen der Sünden, aber die Freude am Herrn. Durch die Errettung von den Sünden erhalte ich Freude. Ja, und die Leviten mussten das Volk trösten. Ja. Mit was wurden sie getröstet? Die Gnade Gottes. Hier, die Gnade Gottes, dass sie die Vergebung Gottes erfahren durften. Das war der Trost. Ja? Und sie sahen es leibhaftig vor ihren Augen, dass die Mauern wieder standen. Ja? Erkenntnis muss zur Handlung führen. Und wir sehen dann auch noch ihr in den darauffolgenden Abschnitt, dass sie sofort handelten. Nämlich, sie hörten von der Anordnung des Laubhüttenfestes. Und sie waren gerade im 7. Monat. Und sie hielten es sofort. Ja. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Es führt, ein Hunger nach Gottes Wort führt zur Handlung. Da heißt es im Vers 13, jetzt kommen wir zu dem Fest, Andreas. Und am zweiten Tag versammelten sich die Häupter der Sippen des ganzen Volkes und die Priester und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von Laubhütten, von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und holte sie und machte sich Laubhütten, ein jeder auf seinem Dach. Und in seinem Hof und in den Vorhöfen am Hause Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machten Laubhütten und wohnten darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas des Sohnes Nuns bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen, vom ersten Tag an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest 7 Tage und am 8. Tage die Versammlung, wie sie es gebührt. Ja. Merken wir, sie haben gelesen und waren dann im 3. Mose 23 stehen geblieben, ja, wo sie die Laubhütten Fest feiern sollten. Ja, oder Sukkot, wie es aus Hebräisch heißt. Ja. Das war ein fröhliches Herz. Es wurden Predigten gelesen, viele Opfer wurden dargebracht am Tempel. Und an was erinnerten die Laubhütten? Was habt ihr schon mal so die Laubhütten gefeiert? Wird heute in Israel auch noch gefeiert. Hm? Ja. Aber da hat Johannes mal das hier gebracht, gell? So ein Bild mit den Laubhütten, ja, wie es heute aussieht. Ja. An was sollten die Israeliten erinnert werden mit den Laubhütten? Genau, dass sie 40 Jahre in Zelten gelebt hatten, in der Wüste. Und dass in der Zeit 40 Jahre sie unter Gottes besonderem Schutz standen. Also in einer menschenfeindlichen Umgebung, also in einer Wüste mit einem 2-3 Millionen Volk zu leben, 40 Jahre, ist schon eine Herausforderung. Ja? Aber Gott versorgte sie in dieser Zeit. Das war eine Erinnerung an Gottes große Treue. Und wenn man den Jahreskalender sieht, das letzte große Erntefest, wo die letzte Ernte im Jahreskalender eingebracht wurde, ein Fest der Dankbarkeit. Interessanterweise im 3. Mose, da steht es auch, dass die Fremden bei den Feierlichkeiten integriert wurden. Also es gab auch in Israel Ausländer, die dort lebten. Aber sie sollten an diesem Fest mit dran teilnehmen. Am Anfang hatten wir schon gehört, David hatte vorgelesen, aus Johannes Kapitel 7. Da war unser Herr Jesus selbst bei einem Laubhüttenfest dabei. Ja? Ja. Das Fest steht auch symbolisch für die letzte Ernte, wenn auch die Nationen dazukommen. In Jesaja Kapitel 49, Vers 6 heißt es, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Was ist das für eine Perspektive? Auch zur Zeit Jesu marschierten die Juden mit Fackeln in den Händen um den Tempel herum und befestigten diese Fackeln anschließend rund um die Tempelmauer als Zeichen dafür, dass der Messias ein Licht für die Ungläubigen sein würde. Ja? Und dann lesen wir in Johannes 8, Vers 12. Jesus ging am anderen Morgen, während die Fackeln noch brannten. Da heißt es dann, in diesem Zusammenhang kommt dann der Vers, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Und so hatte auch unser Herr Jesus beim Laubhüttenfest diese Verbindung gebracht. Er ist das Licht der Welt, ja. Und wie heißt das auch in, nochmal kurz aufschlagen hier, Johannes. Wir haben ja vorhin auch gehört, dieser Vers 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und davor, wem da dürstet, der komme zu mir und trinke. Laubhüttenfest, das Fest der Erinnerung an die Wüstenwanderung. Da, wo sie zweimal aus dem Felsen Wasser getrunken haben. Und jetzt, Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser. Wieder diese wunderbare Verbindung. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen in die Zukunft, und dann komme ich auch damit zum Schluss, da heißt es in Sacharja Kapitel 14, Vers 16, und alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth und um das Laubhüttenfest zu halten. Das ist noch Zukunft. im tausendjährigen Reich. Dann werden, falls es noch einen Rest von der deutschen Nation gibt, dann nach Israel reisen zum Laubhüttenfest, eine Delegation hinschicken. Das ist die Zukunft. Ein Fest der Freude. Ein Fest, wo die Juden ja die Gnade mit den Heiden teilen. Mit allen Nationen der Welt. Ja. Wer Gottes Willen tut, der erlebt diese Freude und Zufriedenheit. Ja, merken wir, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu studieren. Und wie auch hier Esra zurückgeblickt hat in die Geschichte, was tat Gott in der Vergangenheit, was ist sein Wille und dazu führt, dass sie in der Gegenwart gehandelt haben. Und dazu soll uns das Wort Gottes auch dienen, auch heute. Ja. Das ist die Frage, wenn wir hier Gemeinde bauen, wenn wir ein Verlangen haben, dass Jesu Name auch groß gemacht wird, brennen wir hier auch für den Herrn? Wollen wir auch noch mehr diese tiefen Zusammenhänge aus seinem Wort erfassen und umsetzen? Ja, Gottes Wort ist lebendig. Ich weiß noch, in der Corona-Zeit, nur kurz, ich fand das so schrecklich, wie viele Gemeinden es für nebensächlich hielten, ob sie aber noch einen Gottesdienst abhalten. Ne? Ja, wir können auch uns online treffen. Ne? Nein. Wie wichtig es ist, unter Gottes Wort zu kommen. Ja? Egal wie die Umstände sind. Ja? Und das sehen wir hier in Nehemia. Nehemia und Esra, sie predigten und es war ihnen ein Anliegen, unter Gottes Wort zu kommen. Interessant ist auch noch ein Gedanke. Diese Erntefeste waren eigentlich auch so gelegt, dass sie diese ganzen drei großen Feste der Juden, dass sie eigentlich in der Zeit waren, wo die größte Arbeit war, nämlich die Ernte einzuholen. Da sollten sie ein Fest feiern. Denk mal darüber nach. Ja? Aber Gott wartet, dass wir innerlich zur Ruhe und zur Stärkung kommen. Dann werden wir auch die Kraft haben für die alltäglichen Aufgaben, mit denen wir auch zu tun haben. Ja? Ich wünsche uns, dass wir gestärkt werden und dass wir wirklich diesen Hunger nach Gottes Wort auch so spüren wie damals die Israeliten. Herr, zeig mir die Wunder und Werke deines Gesetzes. Amen.